Wir wollen stille werden und beten. Vater, wir danken dir für diese strahlende, warme Sonne dieses Tages. Herr, wenn sie uns doch daran erinnern könnte, dass es noch ein viel helleres und strahlenderes und wärmeres Licht gibt, nämlich den Morgenglanz der Ewigkeit, in dem du selbst wiederkommen wirst. Gib uns Augen, die diesen Schein erkennen können. Und gib uns Herzen, die dieses Licht aufnehmen können, dass es hell wird und dass all unser Dunkel, das wir mitgebracht haben, Herr, überstrahlt wird von dem Glanz deiner Herrlichkeit. Gib uns jetzt noch einmal wache Sinne, Herr. Und nimm alle Müdigkeit. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geiste. Amen. Wir haben gesagt, dass die Offenbarung eigentlich in drei Teile eingeteilt ist. In ganz einfache Teile. Einmal, was ist, was kommt und was wird sein. Wir sind jetzt im zweiten Teil des ersten Teiles, was ist, und kommen jetzt an die sogenannten Sendschreiben. Sieben Sendschreiben, wir werden nicht alle sieben anschauen, aber drei davon. Heute der Mahnbrief für Ephesus. Das ist Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Die lese ich jetzt. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner rechten Hand, in seiner rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Glückwunschschreiben, Kondolationsschreiben, Amtsschreiben, Privatschreiben, das kennen wir, aber Sendschreiben. Was sind Sendschreiben? Ich habe es einmal so erklärt und will es noch einmal so erklären. Ich hatte einen Lehrer in der Schule, die Lehrer wissen ja nicht, wie sie ein Leben lang ein Leben prägen können. Einen Lehrer, und der war für mich ein Ausbund an Geduld. Der weder, was damals nicht selbstverständlich war, weder Stecken noch Tatzen noch Arrest kannte. Er war unser Lieblingslehrer. Durch nichts war er aus der Ruhe zu bringen. Außer einmal, daran erinnere ich mich, als es nämlich hieß, der Schulrat kommt. Da hätten sie diesen Mann sehen sollen. Da wurden auf einmal Hefte kontrolliert, manche neu geschrieben. Da wurden plötzlich Schülerzeichnungen an den Wänden festgemacht. Da wurde ein Lied eingeübt. Es tat furchtbar, aber zum Vorsingen wenn der Schulrat kommt. Nicht wahr? Und dann wurde es uns eingebläut, dass man dann alles können müsse. Und ich hatte schon Angst, alle Unterlassungssünden standen noch einmal vor der Schülerseele. Wenn der mich nach dem Einmaleins fragt, wo ich in Räuber und Gendarm viel besser bin, oder wenn der etwas von der Heimatkunde von mir wissen will, wo ich mich nur beim Fußball auskenne. Also, der Schulrat kommt. Visitation ist Beunruhigung des Schüler- und Lehrergewissens. Sie können das etwa auch bei Pfarrer beobachten. Der Stiftspfarrer ist ja an der seltenen Stellung, dass er eigentlich nie visitiert wird. Bei ihm sitzt nämlich im Kirchengemeinderat der Prälat. Ich habe ständige Visitation und was ständig ist, macht auch nicht mehr Angst, nicht wahr? Aber schon können Sie das sehen, wenn es heißt, der Dekan kommt zur Visitation, wie plötzlich das Pfarramtskästchen nachgerechnet wird, wie alles in Schwung gebracht, wie man bittet beim Gottesdienst dann den Kirchenchor auf die Empore. Was wäre denn, wenn der auf einmal Mängel feststellte und die ganze Laufbahn bis zum Oberkirchenrat oder Bischof dahin wäre? Visitation ist Beunruhigung des Pfarrers gewesen. Wenn also schon diese Meldung, der Schulrat kommt oder der Dekan kommt, solche Unruhe bei uns auslösen kann, wie viel mehr müsste eigentlich dieser Ausruf, der herkommt, bei uns eine Unruhe auslösen? Nicht wahr? Hier, wenn der herkommt, dann geht es nicht um Einmaleins und nicht um Heimatkunde, dann geht es nicht um Pfarramtskästchen oder um irgendwelche Kirchenbücher, dann schaut er uns nicht nur auf die Finger, sondern der schaut uns ins Herz. Und es wird kein Wort auf meiner Zunge sein, das er nicht kennt. Der Herr kommt, ist Beunruhigung des Christengewissens. Und in den 17 Schreiben geht es um nichts anderes als um die Visitation unseres Gottes. Sinnschreiben sind geradezu die Generalvisitation unseres Herrn. Das sind die Sinnschreiben. Und die Sinnschreiben selber sind genauer die Visitationsberichte. Nach jeder Visitation wird ein Bericht angefertigt. Und dieser Bericht kommt gewöhnlich zu den Akten. Sinnschreiben. Die sind nicht Geheimschreiben, die ad acta gelegt werden, sondern die gehen geradezu an die Öffentlichkeit. Sie werden an die große Glocke gehängt. Alle sollen wissen, was los ist. Also keine Geheimschreiben, sondern das Gegenteil, sondern Sendschreiben, die jeder lesen kann und jeder lesen soll. Die Generalvisitation unseres Herrn. Darum geht es hier. Und wenn Sie fragen, warum denn gerade 7, so haben wir schon einmal gesagt, dass die Zahl 7 immer etwas mit der Zahl der Vollkommenheit zu tun habe, aber hier nimmt man an, man weiß eigentlich über die Offenbarung zu wenig. Und ich freue mich einmal, bis ich den Herrn selber fragen kann und Antwort bekomme über das, was hier steht und über viele Jahrhunderte immer wieder nachgefragt und nicht erklärt worden ist. Was hier sind, nur Annäherungen an Texte, die so groß und so gewaltig sind, dass wir sie letztlich nicht begreifen können. Man nimmt entweder an, diese 7 Städte, an die diese Briefe gegangen sind, die lagen entweder an der großen Poststraße. Das hat man herausbekommen. Damals ging ja die erste Post, Kaiser Augustus hat die erste Post erfunden, und die gingen an diese Städte. Das war die eine Möglichkeit. Die anderen sagten, das waren die Städte, die allein den Namen Metropolis geführt haben. Also, das war ein Ehrentitel, Metropolis. Vielleicht waren es die. Die dritte Erklärung scheint mir am einleuchtendsten, nämlich das, dass die Städte sind, in denen Johannes selber evangelisiert und Gemeinden gegründet hat. In Ephesus selbst war er 3 Jahre tätig. Also, wahrscheinlich so, dass es die Städte waren, die er genau kannte. Und all diese sieben Städte, die lagen in Kleinasien. Das war die edelste und geliebteste und gebildeste Provinz des gesamten Römischen Reiches, das geistige Zentrum dieses riesigen Imperiums. Es war auch die geistige Elite des Römerreiches, so wie Baden-Württemberg heute zur technischen Elite der Bundesrepublik gehört, ganz bestimmt. Wenn Sie so, was Baden-Württemberg für Bundesrepublik ist, das war eben Kleinasien für das Römische Reich. So stelle ich mir das vor. Und wer weiß, war das für den strategischen Scharfblick dieses Mannes, dieses Johannes, dass er ausgerechnet diese Provinz zum Ausgangspunkt seiner Tätigkeit nahm und dort eben von dort aus seine Arbeit gestartet hat. Wer heute nach Ephesus reist, einige von Ihnen waren ganz bestimmt schon in Ephesus, wenn ich recht orientiert bin, ich habe mir das alles für den Ruhestand vorgenommen, heißt heute, glaube ich, Seldschuk. Und wer dort in diese Gegend kommt, der ist erschüttert, dass von dieser Stadt mit 250.000 Einwohnern nur noch ein paar Trümmer im letzten Grunde übrig geblieben sind. Keine Spur mehr von dem, was eigentlich diese Stadt war. Ein Knotenpunkt des Weltenverkehrs zwischen Morgenland und Abendland. Hier war der Amtssitz des römischen Konsuls. Kein Wunder, dass Augustus viermal, das ist ganz gewaltig gewesen, viermal hat Augustus diese Stadt besucht und heute ist alles in Trümmern. Einmal das große Augusteum, das erste Heiligtum des Kaiserkultes und der weltberühmte Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder der Antike. Und dieser Artemis-Tempel war ja überragt von dieser kolossalen Diana-Figur mit ihren sieben Ähren, das ist interessant, mit ihren sieben Ähren in der Hand. Die Leute schrien, und so ist in der Apostelgeschichte berichtet, groß ist die Diana der Epheser. Damals gab es schon die großen Demos, damals haben sie schon angefangen, damals schrie jemand, groß ist die Diana der Epheser und nur ein kleines Häuflein Christen, die sangen oder beteten dagegen, groß ist unser Gott der Welt. Sehen Sie, dort, wo Menschen gegen den großen Strom im Lärm der Welt dieses Lied singen, groß ist der Herr der Welt, dort ist Gemeinde, dort wächst Gemeinde und dort wird auch Gemeinde bleiben. Noch eins, hier steht etwas vom Engel vom Ephesus, von einem Engel, heißt es hier, dem Engel der Gemeinde. Man hat auch gefragt, was ist denn das? Was ist denn das? Nun, manche haben den Engel als Bote bezeichnet, weil der Engel immer wieder als Bote vorkomme und meinten, das sei damals eine Bezeichnung gewesen für den Synagogenvorsteher. Sagen wir mal heute, das wäre der Ausdruck gewesen für den Pfarrer. Nicht wahr? Aber mit dieser Auslegung kann ich mich recht befreunden. Pfarrer sind keine Engel und Synagogenvorsteher waren es sicher auch nicht. Mit dem Engel ist das sicher das ganz andere gemeint. Nämlich in der ganzen Offenbarung werden die Engel als Himmelsboten verstanden, die im Gottesthronsaal stehen. Jede Gemeinde, und das war nicht nur die Vorstellung, sondern ich meine das Wissen eines Johannes. Jede Gemeinde hatte einen Repräsentanten im Himmel. Vielleicht haben Sie vorgestern auch die Meldung gelesen, dass ein großer schwäbischer Konzern, dessen Namen wir gar nicht so wegen Werbung aussprechen können, der Konzern mit dem Stern, und der jetzt einen Repräsentanten in Bonn erwählt habe, einen früheren Politiker. Also, diese Firma hat einen Repräsentanten in Bonn. Jede große Firma oder Institution hat einen Repräsentanten in Bonn. Johannes war der Ansicht, er wusste es war eine Erscheinung, die er hatte. Er wusste es, jede Gemeinde Jesu hat eine Direktverbindung zu Gott, einen Repräsentanten im Thronsaal Gottes. Liebe Freunde, ein mir unwahrscheinlich tröstlicher Gedanke. Sehen Sie, Wenn wir hier zusammenkommen, dann sind wir nicht nur verbunden mit der Stiftsgemeinde, deren Kirche drüben ist und deren Büro in der Verrastraße liegt. Wir sind nicht nur verbunden mit einer Gesamtkirchengemeinde, die sich zusammenschließt aus vielen Gemeinden, 55 Pfarrern und einer großen Zentrale in der Gymnasiumstraße 36. Wenn wir hier zusammenkommen, gehören wir nicht nur zu einer Prälatur Stuttgart, ein weites Ballungszentrum mit vielen, vielen Gemeinden. Wir gehören nicht nur zur Landeskirche Württemberg, obwohl wir froh sein können, meine ich, wenn man auch andere Landeskirchen kennt, zu dieser Kirche gehören zu können. Wir gehören nicht nur zu einer EKD, zu einer Ökumene, einer Versammlung von Christen um die Welt, liebe Freunde, wenn wir hier zusammenkommen, dann sind wir direkt verbunden mit dem Thronsaal Gottes. Dann gehören wir zu dem Herrn direkt. Johannes sagt, auch die Stiftsgemeinde, auch die Bibelstunde, wir haben einen Repräsentanten im Thronsaal Gottes. Und das, was hier als Anliegen formuliert wird, und das, was wir als gemeinsame Bitte emportragen, das geht nicht nur hinaus bis in den Schlosshof oder auf den Schlossplatz, das geht hinauf bis vor Gottes Thron. Doch so ist es. Das ist der Engel der Gemeinde von Ephesus. Das ist der Engel der Gemeinde von Stifts- und Ludwig-Hofacker. Das ist der Engel der Gemeinden in dieser Welt. So direkt sind wir mit diesem Herrn verbunden. Liebe Freunde, der Absender ist hier noch einmal bezeichnet. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hat. Und Sie verstehen jetzt, was ich vorhin gesagt habe. Der Diana in Ephesus, der irdischen Macht tritt die Macht des himmlischen Herrn gegenüber. Darum diese kraftvollen, bewegten Worte. Hier ist das Königliche, hier ist der königliche Herrschaftsanspruch klar bezeugt. Das sagt der Herr, so spricht der Herr. Die Leute kannten dies, so begannen damals alle Erlasse von oben, die Verordnungen des Kaisers, auch die sieben Sterne und Leuchter sind aus dem Hofzeremoniell entnommen. Hier wird klar, jetzt visitiert kein Dekan und kein Oberkirchenrat und kein Prälat, nicht einmal der Bischof, der himmlische Imperator. Jesus selbst kommt und spricht. Das ist die Gewichtigkeit des Schreibens, die nicht deutlicher und gewichtiger unterschrieben werden könnte. Alles klar gegliedert hier in diesem Visitationsbericht. Und zwar möchte ich Ihnen kurz diese drei Teile zeigen. Und zwar beginnt dieses Schreiben einmal, das ist zu loben. Das ist das Zweite, das ist zu tadeln. Und drittens, das ist zu tun. Eigentlich so, wie Visitationsschreiben heute auch wieder gemacht werden. Aber das Schöne, es beginnt, das ist zu loben. Loben steht an der ersten Stelle. Wir haben das heute weithin verlernt. Eltern, bei ihren Kindern. Loben steht an der ersten Stelle. Lehrer und Schüler. Loben steht an der ersten Stelle. Solche unter uns, die Untergebene haben. Wo ist das noch? Loben steht an der ersten Stelle. Nicht die Kritik, nicht das Miesmachen und nicht das Matigmachen. Bei uns ist heute das Zersetzen und Verletzen das Allererste. Hier beginnt es mit dem Lob. Gott ist keiner, dem man überhaupt nichts recht machen könnte. Die Leute kennen wir, denen man es nie recht machen kann. Gott ist keiner, dem man es nie recht machen kann. Er sagt, ich weiß, schon diese zwei Wörtlein würden genügen, um sie aufzunehmen und mit nach Hause zu gehen und ruhig zu schlafen. Er sagt, ich weiß. Es gibt zu viele Leute, die weithin ihres Weges alleine gehen, selbst wenn sie zu zweit oder in Familien leben. Die sagen, eigentlich weiß niemand, wie es in mir aussieht. Eigentlich weiß niemand, wie mir es geht. Eigentlich sieht in mich überhaupt kein Mensch hinein. In der Tat, kein Mensch sieht hinein. Es ist eine Not. Aber er sagt, ich weiß. Gott weiß es, wie es in uns aussieht. Und wenn er es weiß, dann wird es recht, Freunde. Ich weiß, sagt er. Er kennt die verborgene Treue, er kennt die Fürbitte und den Kampf. Er weiß das, was andere Menschen nicht wissen können. In jedem Sinnstreiten taucht dieses Ich weiß auf. Philipp Friedrich Hiller, der schwäbische Liederdichter, sagt, Herr, diese Offenbarung drückt du mir zur Bewahrung beständig in den Sinn, auf dass ich das nur sehe, ich gehe oder stehe, wie ich vor deinen Augen bin. Er sieht's und darauf kommt's an. Wie es die anderen sehen und was die anderen sehen, ist nicht so wichtig. Er weiß. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Damit ist ein Dreifaches ausgesprochen. Einmal, das ist zu loben, A, die Absicht, dass das Evangelium in die Welt hinausgehört. Das gehört zu den Werken. Ephesus war eine missionarische Gemeinde. Interessant, für Ephesus brauchte es keinen missionarischen Kongress in Manila. Für den braucht es keinen missionarischen Kongress im nächsten Jahr auf dem Killesberg in Stuttgart. Für den braucht es keine Anstöße. Ephesus war missionarisch. Sie saßen nicht nur zusammen, sondern sie gingen auch hinaus und luden ein. Das ist zu loben. Wenn einer sagt, ich habe einen Glauben, so würde ich es ihm nie bestreiten. Nur, manchmal scheint es mir, man sagt es, ich habe einen Glauben und der ist eingesperrt. Eingesperrt so wie in einer Gefängniszelle. Der Glaube macht meine Person zum Götzen. Es kommt nicht darauf an, ob ich einen Glauben habe, sondern die Frage ist, ob ich einen Glauben weitergeben kann. Wenn einer sagt, ja, ich bin es eben nicht, ich kann das so nicht, ich habe Ihnen einen guten, ganz, ganz konkreten Vorschlag heute Abend. Wie wir auch zu einer missionarischen, ephesinischen Gemeinde werden könnten. Sie haben das vielleicht heute Abend auch draußen schon ein Plakat gesehen. Das sind 3 Abende mit Johannes Hansen drüben in der Stiftskirche in der letzten Novemberwoche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Johannes Hansen ist Pastor in Witten. Und wir haben die 3 Themen ja gewählt. Wie werde ich mit dem Leben fertig? Das erste Thema heißt, wie werde ich mit dem Tod fertig? Zweitens, wie werde ich mit dem Leben fertig? Und das dritte Thema, wie werde ich mit mir selbst fertig? Und nun haben wir bloß die paar Plakate drucken lassen, aber eigentlich geht es uns um was ganz anderes. Wir wollten nämlich so, dass Einzelne, auch unter uns, in anderen Gemeinden, solch ein Kärtchen mitnehmen, wie wir ihnen nachher anbieten. Es ist nicht groß, ganz klein. Fragen nach Leben und Tod. Und dieses kleine Kärtchen, dort aufzuschlagen, links oben den Namen dessen mit Hand einzutragen, den ich einladen will. Liebe Frau Kechele. Und drunter, unter diesem Text, schreibt man, Ihr lieber Nachbar. Hand. Und dieses persönlich gezeichnete Kärtchen, das nimmt man, läutet und sagt, Frau Kechele, ich möchte Ihnen heute einmal eine Einladung persönlich überreichen. Sehen Sie, das ist Missionargemeinde. So können Sie anfangen. Nehmen Sie doch heute einmal 2 Kärtchen mit. Überwinden Sie sich. Denken Sie, wen Sie einladen, vielleicht mitbringen könnte. Es sind so viele Leute, die mit ihrem Leben, mit dem Tod und dem Sterben nicht fertig werden. Das wär's. Sehen Sie, so haben Sie es in Ephesus gemacht. Nicht mit ganz großen Theorien, sondern mit einfachen, komm du auch einmal mit. Es ist die Absicht zu loben, dass das Evangelium in die Welt hinausgehört. Die Absicht. Und B, die Klarsicht, dass Mission ins Leiden führt. Das ist auch zu loben. Manche meinen immer noch, es gehe eben mit diesem Herrn einer großen Zukunft in dieser Welt entgegen. Petrus meinte das auch. Und als Jesus dann sagte, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, Da brach er zusammen und sagte: Herr, das geschehe doch nicht. Er wollte doch einen Festzug und keinen Leidenszug. Er wollte doch keinem Todeskandidat nachlaufen, sondern einem Lebensbringer. Und Jesus sagt: Wer nicht sein Kreuz trägt, der kann nicht mein Jünger sein. Sehen Sie, wir sind heute Abend eine Versammlung von Kreuzträgern. Uns ist doch aufgeladen und aufgepackt. Und manchmal fragen wir, gehören wir dann dazu? Wenn ich Christ wäre, müsste doch alles weg sein und ich frei und froh sein wie ein Vogel, der davon fliegt. Nein, das führt ins Leiden hinein. Wer sein Kreuz trägt, das ist zu loben, Freunde. Nicht zu zerren, zu tragen, das ist zu loben. Ephesus trug sein Kreuz. Und drittens, C, zu loben ist die Durchsicht, dass es eine prüfende Gemeinde war, dass sie die Durchsicht hatten. 1. Johannes 4, prüfe alles, prüfet die Geister. Sehen Sie, das ist ebenso. Es ist bis heute so, dass wir immer nicht nur eine äußere Front haben, in unserem Leben auch. Es gibt nicht nur eine äußere Front, sondern es gibt auch eine Front in uns drin. Es gibt nicht nur böse Geister außen, sondern es gibt Trauergeister in uns selbst drin. Sie sind mittendrin. Und darauf kommt es immer wieder an, zu sagen, wo gehöre ich denn eigentlich dazu? Ein prüfender Blick. Damals, und hier werden sie extra genannt, sind die Nikolaiten. Niemand weiß bis zum heutigen Tag, wer das eigentlich gewesen ist. Aber sehr viele Ausleger, denen ich vertraue, die sagten, die Nikolaiten, vor denen hier gewarnt wird, das seien Menschen gewesen, die Christen geworden sind und dann aber den Versuchungen einer modernen Großstadt nicht widerstehen konnten. Also, sie waren angetan von den Lehren Jesu, aber gleichzeitig atmeten sie die Luft der Stadt. Ihre Toleranz, ihre Liberalität, ihre Weltförmigkeit und ihren Menschenkult. Und beides wollten sie verbinden. Was wir immer so gerne auch als Schwaben und Hegelianer alle machen. Im Grunde sind wir alle ganz kleine Nachfolger des großen Hegel, der immer alles verbinden wollte. Wir wollen Jesus selbstverständlich, sie wollten damals Jesus und die Diana, beides zusammen. Sie wollten Christus und Augustus. Sie wollten Spiritualität und Liberalität. Sie wollten gläubig sein und gleichzeitig weltförmig. Kurz gesagt, sie wollten Gott und die Welt. Wer will das von uns nicht? Sehen Sie, das ist's. Das sind die Nikolaiten. Man will fromm sein, aber auch ganz in dieser Welt stehen. Man will die Früchte des Glaubens bekommen. Und auch die Schönheiten dieser Welt ernten. Einfach Gott und die Welt, damit man alles, aber auch alles mitbekommt. Heute heißt es dann vielleicht noch das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten, selbstverständlich. Aber Abtreibung müssen wir auch haben. Oder du sollst nicht Ehe brechen, sechste Gebot, selbstverständlich. Aber alternative Lebensformen, wenn es nicht gut geht, die musst du auch dazugeben. Alles zusammen. Und.
Das ist die Krebsgeschwulst am Leibe Christi.
Hier ist der Irrgeist am Werk. Und das war eine prüfende Gemeinde, die das erkannte und wir auch erkennen müssen. Wo wir das nicht verbinden dürfen, was nicht zusammengeht. Im Christentum heißt es nicht und, sondern entweder oder. Eine prüfende Gemeinde. Und zu loben die Umsicht, dass Schwache, Kranke, Alte der Hilfe der Gemeinde bedürftig sind. Das ist zu loben. Ephesus war auch eine diakonische Gemeinde, nicht nur missionarisch, auch diakonisch. Tabeas lebten dort, die beteten, lass mich nicht im eigenen bleiben. Mich bedrängt heute, dass wir immer wieder hören vom Pflegenotstand. Es hat mich bedrängt zu sehen, wie in einem Krankenhaus einfach Betten geschlossen sind, Betten nicht mehr benutzt, weil keine Schwestern da sind. ein schwerer Beruf, in der Tat. Aber es ist schon so, wie in der letzten Woche einer in Pfullingen mir gesagt hat, wissen Sie, wir haben als Gemeinden überhaupt keine Verbindung mehr zum Bruderhaus in Reutlingen, zu Mariaberg oder nach Stetten. Das sind eigene Werke, ohne dass sie uns überhaupt berühren. Liebe Freunde, die damals, die haben die Bösen nicht ertragen, aber sie haben die Schwachen mitgetragen. Was wäre eine missionarische Gemeinde, die nicht auch eine diakonische wäre? Aber nun das Zweite, schneller, das ist zu tadeln. Das war das Erste, was zu loben. Jetzt, was ist zu tadeln? Nur ein einziges, Freunde, nur ein einziges, nämlich die Aufsicht auf Jesus. Sie sahen vieles, die Heiden, die Irrlehrer, die Kranken, aber sie sahen nicht mehr Jesus allein. Über allem verloren sie immer wieder die Aufsicht. Das persönliche Verhältnis zu Jesus stimmte nicht mehr. Und wenn dies nicht in Ordnung ist, dann verfällt die Gemeinde, dann stürzt sie in geistliche Narkose, dann stirbt sie ab. Luther hat immer wieder an das Schicksal dieser Gemeinden erinnert und gefragt, sollte das Schicksal der Christenheit im Mutterland, der Reformation, das gleiche sein? Bleiben von Stuttgart auch nur ein paar Steine übrig, über denen einmal vielleicht die Fahne des Halbmondes weht? Alles entscheidet sich an unserem persönlichen Verhältnis zu Jesus. Manche meinen, die Kirche und ihre Strukturen seien zu reformieren, dass sie ins Jahr 2000 hinein könnte. Aber alles entscheidet sich am persönlichen Verhältnis zu Jesus. Manche meinen, die Kirche müsse sich auf die Armen, die Seite nur der Armen schlagen und die Swapo in Südafrika unterstützen. Aber alles entscheidet sich am persönlichen Verhältnis zu Christus. Manche meinen, die Tagesordnung der Welt müsse unser Programm sein. Manchmal scheint mir ja die Kirche wie eine Riesentube, wissen Sie, eine Riesentube. Und auf jedem Problem dieser Welt wird der Senf gedrückt. Immer der kirchliche Senf dazu. Freunde, das ist nicht unsere Aufgabe. Alles erscheint, alles kommt daran an, ums persönliche Verhältnis auf Jesus. Und dieser Herr will eben nicht nur unser Gebet, nicht nur unsere Frömmigkeit, nicht nur unser Werktag oder Sonntag, er will hier unsere erste Liebe. Er will unsere erste Liebe. Das meint einmal die Reihenfolge, nicht wahr, dass es nicht eine Gewohnheitsliebe wird, so wie in einer Ehe nach 30 Jahren. Man erinnert sich, wie es schön früher gewesen sei, aber heute nichts mehr von diesem Brennen zu spüren ist. Aber es ist ja auch die Rangfolge. Sehen Sie, wenn ich seine erste Liebe bin, dann kann er doch für mich nicht die zweite oder dritte Wahl sein. Wie wäre denn das gewesen, damals, der Verlobung, wenn ich die erste Liebe gefunden hätte, aber ich für sie nur vierte Wahl gewesen wäre, dann wäre es nichts geworden. Wenn ich erste Liebe von Gott bin und Sie sind Gottes erste Liebe, lassen Sie sich das heute Abend noch einmal wieder sagen. Sie sind Gottes erste Liebe. Dann will er bei Ihnen nicht an sechster oder siebter oder achter Stelle stehen. Er liebt Sie als Ersten. Lieben Sie ihn auch als Ersten. Alles andere ist dann Nummer zwei und Nummer drei. Und dann denken Sie an das, was Ihnen lieb ist. Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihr Geld, Ihr Haus. Und dann hören Sie noch einmal, nichts soll mir werden. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du, der liebste Jesus, mein. Alles entscheidet sich an unserer ersten Liebe zu Gott. Und erste Liebe meint das erste Gebet am Morgen, der erste Buchstabe, den ich lese, nicht in der Zeitung, sondern in der Bibel, der erste Gedanke. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Darfst du tadeln. Aber drittens, das ist zu tun. Was ist denn zu tun? Kurz, die Einsicht, dass Buße Not tut. Buße heißt im Griechischen, denke um. Und hier zeigt sich immer wieder, wissen Sie, die griechische Sprache, das ist wie ein Konfektionsanzug. Den können auch andere tragen. Diese griechischen Worthülsen, da können auch andere Sinninhalte stehen. Und dieses griechische Wort für Buße tun, das heißt eigentlich denke, umdenken. Das wurde auch in anderen Philosophien, ja Theologien benutzt. Umdenken. Es meint mehr. Die hebräische Sprache ist Maßanzug. Das passt nur für das. Und im Hebräischen heißt das ja nicht umdenken. Es ist nicht eine Sache des Kopfes, sondern eine Sache des ganzen Menschen. Es heißt nämlich, kehre um. Umkehren, das heißt Buße tun. Und das wäre schön an diesem Abend, wenn wir jetzt nicht nur heimkehren, sondern umkehren zur ersten Liebe und sagen, doch, das ist mir wichtig, aber dieser Herr ist mir jetzt noch wichtiger und noch größer. Dem will ich wieder ganz gehören. Das ist zu tun. Umkehren, heimkehren zu diesem Herrn. Ein Postskriptum PS ist angefügt. Ohren auf, wer nicht hören will, muss fühlen. Gott ruft nicht ewig. Und Augen auf, am Schluss die Augen auf. Das Paradies, der Himmel steht euch offen. Wer jetzt umkehrt, kehrt in den Himmel ein. Es lohnt sich. Wer hier ermüden will, der schaue auf das Ziel. Das ist Freude. Ohren und Augen auf. Haben Sie die richtige Sicht. Amen. Und beten. Lieber Herr, wenn du unser Leben durchleuchtest, dann vertrauen wir darauf, dass du alles weißt, aber auch das vergibst, was so nicht ist, wie es sein soll. Du weißt ja, wo unser Herz immer wieder hängt, wohin unsere erste Liebe zieht und wo wir mit uns selbst beschäftigt sind. Herr, setze du neue Maßstäbe. Gib uns das auf die Seite zu schieben, was uns so bedrängt und was uns so ganz, Herr, hineinnimmt, in einen Geist, der nicht von dir ist. Mach uns offen und frei für dich. Schenk uns, Herr, diese neue unendliche Liebe zu dir, in der wir geborgen sein dürfen, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Zweifeln, auch unseren Krankheiten. Wir bitten dich, Herr, für die, die leiden. Bitten dich auch für unsere Krankenhäuser, Anstalten, für Schwestern und Ärzte, die diesen diakonischen Dienst tun. Wir bitten dich jetzt für unseren Nachhauseweg. Geh du mit uns, sei bei uns bis zum großen Tag deiner Wiederkehr. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gott befohlen.